Wohl dem, der heute Morgen zu Fuß gekommen ist, der hat einen Parkplatz gefunden. Das ist okay. Das kriegen wir hin. Wenn nicht, ich nehme mir die Freiheit und hole mir den Ständer. Verkaufsoffener Sonntag. Irgendwie ist es doch interessant. Da haben wir Menschen 6 Tage lang Zeit einzukaufen und dann nutzen wir immer noch den verkaufsoffenen Sonntag. Und ich bin sicher, wenn wir nachher rauskommen, sind die Buden voll. Das ist so. Wir konsumieren einfach gerne. Ja, da muss mal ein Parkplatz weichen. Das erinnert mich an Winterschluss oder Sommerschlussverkauf. Gibt's ja nicht mehr, ja. Aber ihr erinnert euch überall diese großen Schilder, Prozent, Prozent, Prozent. Manchmal hat man das ja heute noch. Da geht man durch so einen Laden und überall winken einem so richtig fette Schilder entgegen, Prozente. Na, was machen wir, wenn wir so ein Schild sehen? Wir gucken, gibt vielleicht doch ein Schnäppchen für uns. Ja, und werden dann manchmal ganz schön reingelegt, denn die Schnäppchen sind vorher einfach hochgesetzt worden, damit sie hinterher günstiger ausschauen. Oder es wird halt minderwertige Ware eingekauft, die man dann auch günstiger verkaufen kann. Manchmal gibt's auch Schnäppchen. Und der eine oder andere von euch ist vielleicht ein Schnäppchenjäger. Was haben denn nun so Prozente mit uns als Christen zu tun? Sollen wir Christen mit Prozenten sein? Gibt's bei uns den Glauben günstiger? Kann man etwas günstiger machen als kostenlos? Kann man nicht. Also können die Prozente ja schon mal nichts damit zu tun haben, dass wir etwas günstiger anbieten, oder? Kommt zu uns in die Gemeinde, braucht ihr nicht so viel Kirchensteuer zahlen. So nach dem Motto, oder? Nein, hat es vielleicht damit zu tun, wenn wir an Prozente denken und an Christentum, dass wir sagen, okay, 100% Christ sein. Kann sie eigentlich auch nicht sein, denn entweder ist man Christ oder man ist nicht Christ. Also für meine Begriffe gibt's nur 100% oder 0%. Entweder glaube ich an Jesus Christus, dass er mich erlöst hat. Winkt mal alle, die an Jesus Christus glauben, dass sie erlöst sind. Oh, ich bin in guter Gesellschaft. Oder ihr glaubt nicht. 0% oder 100%. Was haben jetzt die Prozente mit dem Christentum zu tun? Elena, gibt's bei euch auch sowas wie Prozente? Ja? Ja, das gibt's wohl überall auf der ganzen Welt. Wir müssen uns die Frage stellen. Kann es damit zu tun haben, dass ich vielleicht mein Christentum nicht immer 100% lebe? Na, wer ist schon 100% Christ, ne? So vom Leben. Bin ja manchmal froh, wenn ich 30% Christ bin. Deswegen kommen wir ja in Gottesdienst, weil wir morgen vielleicht 35% Christ sein wollen. Und übermorgen 36% und vielleicht irgendwann mal 96%. Aber so recht wollen wir gar nicht daran glauben, dass es ein 100%iges Christsein gibt. Weil wir unsere Schwächen kennen, weil wir unsere Einschnitte kennen, weil wir kennen, wie wir als Menschen ticken und funktionieren. Ich glaube, wenn wir jetzt dieses Aufgreifen, Christsein mit Prozenten, dann soll es etwas anderes ausdrücken. Dann kann es das ausdrücken, zu wie viel Prozent ist Christus in mir? Das ist eine ganz andere Stellung. Wenn es darum geht, zu wie viel Prozent sind wir Christen, dann hat es immer damit zu tun, dass du dich vielleicht besser anstrengen kannst als ich. Du bist braver, lieber und alles. Dir fällt es vielleicht leichter, 100% Christ zu sein. Ich bin so ein Halotri, mir fällt es nicht so leicht. Es hat immer mit unserer Leistung zu tun. Aber im Gegensatz, wenn Christus in uns 100% hat, dann hat es gar nicht mehr mit meiner Leistung zu tun, sondern mit etwas ganz anderem. Und das wollen wir uns heute während der Predigt mal anschauen. Wisst ihr, wir müssen uns ja fragen, warum ist Jesus Christus eigentlich Mensch geworden? Hast du dir diese Frage mal wirklich gestellt? Warum ist Jesus Christus Mensch geworden? Es war der einzige Weg, dass wir Menschen wieder eine 100-prozentige Verbindung mit dem Vater im Himmel haben. Standet ihr alle schon mal vor einem Abgrund, so am Berg, und habt runtergeguckt? Egal wie breit der Abgrund ist, Abgründe trennen. Abgründe machen uns Angst. Ich bin einmal mit einer Jugendgruppe auf den Preikestolen geklettert, das ist ein Berg in Norwegen. Vielleicht kennt der eine oder andere in ihn, da kommt man dann auf eine große Plattform, mehrere hundert Quadratmeter groß, und dann geht es senkrecht 700 Meter zum Fjord. Predigtstuhl. Wusste ich gar nicht. Ich kenne ihn nur als Preikestol. Danke, wieder was dazugelernt. Beim Predigen lernt man auch dazu, wie schön. Ich hab allen gesagt, Vorsicht, nicht an Rand gehen, wenn auf dem Bauch an Rand ranroppen, und dann könnt ihr runtergucken, weil wenn da so eine Windböe kommt oder sonst was. Und da gibt es eine Stelle auf dieser Plattform, da ist ein tiefer Riss. Der ist nicht groß. 30 Zentimeter, vielleicht 35, ja. Und da kannst du auch bis nach unten durchgucken. Normalerweise würde da so jemand wie ich gar nicht reinpassen. Also man bräuchte gar keine Angst vor dem Riss haben, und trotzdem, als ich da oben stand und da reingeguckt habe, ist mir ganz schön mulmig geworden, weil 700 Meter sind eine Höhe. Und ob großer oder kleiner Riss, ob jemand gut lebt oder ob jemand schlecht lebt, Sünde war immer etwas, was uns von Gott getrennt hat. Und wie viel ist unwesentlich. Trennung ist wesentlich. Und das ist genau der Grund, weshalb Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist, um jegliche Art von Trennung aufzulösen. Jegliche. Jegliche können wir uns immer so schwer vorstellen, dass es etwas gibt, was wirklich in unserem Leben hundertprozentig sein kann. Ich muss meine Brille aufsetzen, weil ich habe hier, normalerweise kennt ihr mich, predige ich ziemlich frei. Ich habe mir heute 5 Seiten gemacht, und ich will den Faden nicht verlieren, darum werde ich heute mal öfter mit die Brille benutzen. Hundertprozent Trennung, das kann ein ganz kleiner Schnitt sein. Wenn ich ein Seil habe, so wie das letzte Mal, und da einen kleinen Schnitt mache, dann habe ich auch 100% Trennung. Oder wenn ich eine Schlucht habe und da ist 30 Meter Unterschied, habe ich auch 100% Trennung. Trennung ist Trennung. Egal wie breit der Schnitt ist. Das ist einfach wichtig. Und genau deswegen ist Jesus Christus gekommen. Und er ist gekommen, um über jede Trennung eine Brücke zu legen. Eine Brücke, auf der wir ihm nachfolgen können. Nachfolge. Und da sind wir wieder bei den Prozenten von uns, bedeutet ja, einer geht vorweg, bahnt den Weg, und die anderen kommen hinterher. Der, der den Weg bahnt, muss 100% geben. Und die anderen haben es schon wesentlich leichter. Vor 4 Jahren war ich mit einer Gruppe Pfadfinder im Harz. Im Januar bei Minustemperaturen und ungefähr 1,20 Meter hohem Schnee am Wandern. Und wir sind da gewandert, wo keine Wege waren. Das heißt, wir sind quer durch den Schnee gestapft. Wenn du durch 1,20 Meter hohen Schnee stapfst, was passiert? Du sackst ganz schön tief ein. Und dann musste einer immer vorweg gehen und die Spur machen. Der zweite hatte es schon leichter, der dritte hatte es noch leichter. Und mit jedem wurde dieser Schnee fester getreten und der letzte, der hatte schon wirklich eine festgetretene Spur und konnte da drinnen laufen. Aber der erste, den mussten wir sogar alle 5 Minuten abwechseln, denn das war wirklich anstrengend. Der musste 100% geben. Und wisst ihr, ich bin so froh, wenn wir vom Christentum sprechen, heißt das nicht, wir müssen 100% geben, sondern es heißt, wir dürfen jemand nachfolgen, der 100% gegeben hat. Jesus Christus hat zu 100% sein Leben für uns gegeben. Und in 14 Tagen feiern wir Ostern, feiern wir genau das, dass jemand uns vorangegangen ist in einer Mentalität, in einer Einstellung, ich gebe 100%. Ich weiß nicht, wer von euch der Schwächste im Glauben ist. Ist auch nicht wichtig. Ich weiß, dass wir eine Gemeinde sind. Und in einer Gemeinde ist es so, der Schwächste, der darf als Letztes laufen. Der hat es am leichtesten. Der hat viele, die vorweglaufen, die ihm ein Vorbild geben. Wir brauchen nicht auf den Schlechten zeigen und sagen, keine Kraft, schon wieder gestolpert oder sonst was, sondern jeder von euch darf in dieser Mentalität Jesus Christus vorangehen und sagen, folg mir. Paulus hat auch gesagt, folgt mir. Oh, wir denken, oh, das ist ganz schön stolz. Kann er nicht sagen, folgt mir, guck doch meine Fehler. Wer soll denn mir folgen mit meinem chaotischen Leben? Nein, die Starken gehen vorne weg und die Schwachen dürfen folgen. Und irgendwann dürfen die Schwachen vorne gehen, weil sie stark geworden sind und selbst die Spuren machen und legen. Jesus Christus ist uns also vorweggegangen und wir dürfen ihm folgen. Der Predigttext von heute, und ihr habt euch bestimmt schon gefragt, warum ich so lange brauche, bis ich jetzt auf die Bibel komme. Der Predigttext von heute, den finden wir in Lukas 9, ab Vers 57. Dort spricht Jesus von 3 Menschen, denen er begegnet. 3 Menschen, die ihm nachfolgen wollten. Wir lesen viel in der Bibel, gerade in Lukas, was Nachfolge angeht. Aber diese 3 werden ganz besonders rausgegriffen. Da sagt jemand, Jesus, weißt du, du hast mich begeistert. Ich will dir alles geben, 100%. Ich will dir nachfolgen. Wie oft, Hand aufs Herz, hast du nach einer Predigt, nach einem Vortrag, nach einer Bibellese das zu Jesus gesagt? Jesus ist interessanterweise anders als wir. Guido, wenn hier jemand in die Gemeinde kommen würde und sagt, ich will hier 100% mitarbeiten, möchte Gemeindeglied werden, möchte mich 100% eingeben, du wirst Juhu schreien. Jubeln, ja. Vielleicht bringt er noch einen Freund mit, dann würdest du noch mehr jubeln. Wenn ihr mal die Lukas-Stelle durchlest, ich lese sie heute nicht, ihr könnt sie gerne zu Hause lesen, Lukas 9, Vers 57 bis 62. Dann geht Jesus her und sagt, hör mir mal zu. Guck mich mal genau an. Hast du dir das überlegt, was du machen willst? Schau mal. Guck dir die Vögel an. Die bauen Nester. Die wissen, wo sie bleiben. Guck dir die Füchse an. Die haben einen Bau. Da können sie sich zurückziehen. Ich sag dir eins. Wenn du mir nachfolgen willst, ich habe kein Nest. Ich habe keinen Bau. Willst du wirklich? Wisst ihr, in unserer Welt schaut das so aus.
Jetzt brauche ich doch ganz kurz mal den Ständer.
Richtig und gut anpreisen. Jeder Marktschreier kann eins seine Ware richtig gut anpreisen. Und wenn er das nicht tut, wird er seine Ware nicht los. Ihr kennt das alles. Im Fernsehen, Werbung. Es gibt 100 Arten von Kopfwehgesichtern. Welches ist ihrs? Nehmen Sie unsere Kopfschmerztabletten und Sie werden niemals wieder Kopfschmerzen haben.
Zu Nebenwirkungen, und Risiken lesen Sie das Kleingedruckte und fragen Sie den Arzt oder Apotheker.
So geht unsere Welt mit uns um. Die Risiken, das alles andere, das wird ganz schnell und ganz gut gesagt.
Und ansonsten kommt fast schon die Hand aus dem Fernsehschirm und sagt, nimm. Das sind ganz normale Schmerztabletten. Ibuprofen. Kennt ihr vielleicht, ja? So. Die werden angepriesen, dass mein Kopfschmerzgesicht ein anderes wird. Und die Nebenwirkungen werden ganz klein gemacht. Ich habe euch mal den Beipackzettel mitgebracht. Ja? Also allein Beipackzettel, ne? Tapete würde es eher treffen. So. Dann schauen wir mal. Nebenwirkungen. Bei den folgenden Arzneimitteln muss berücksichtigt werden, dass sie überwiegend dosierabhängig und individuell vom Patienten unterschiedliche Nebenwirkungen haben. Ach, hätten wir jetzt nicht gedacht, dass vielleicht so eine schmale Tochter wie meine Charlene da vielleicht das anders verträgt wie so ein 120-Kilo-Mann. Ja? Kopfschmerztabletten, damit wir alle ein gleich strahlendes Gesicht haben. Die am häufigsten beobachteten Nebenwirkungen betreffen den Verdauungstrakt, Magen, 12-Fingerdarmgeschwüre, Perforationen, also Durchbrüche oder Blutungen, manchmal tödlich können auftreten. Nebenwirkungen werden verschwiegen. Jesus Christus geht da anders vor. Jesus Christus nennt die Nebenwirkungen als erst. Er sagt, genau, wenn du mir nachfolgen willst, dann erkläre ich dir jetzt erstmal die Nebenwirkungen. Boah. Radikal anders. 100% anders. 100% freie Wahl. Ich glaube, der eine oder andere von uns würde auf Medikamente verzichten, wenn der Arzt ihm erstmal einen Vortrag über Nebenwirkungen hält. Jesus Christus sagt, du willst mir nachfolgen? Denk dran. Ich kann dir nicht versprechen, dass du einen Platz hast, wo du dein Haupt hinlegst. Wir sprechen ja so oft, komm zu Jesus Christus und dein Leben wird schöner. Du wirst reicher. Ja, wir meinen inneren Reichtum, aber das muss man ja so nicht sagen. Ne? Kennt ihr das, Versteckspielen mit Christentum? Jesus Christus, habt ihr nie gesagt, dass es leicht wird? Ich hab dir im Gegenteil gesagt, es gibt kein Nest für dich. Es gibt keinen Platz, wo du mal die Füße unterm Tisch stellen kannst und mal Ruhe genießen kannst. Und jetzt, Jesus, jetzt meinst du, soll ich dir nachfolgen? Tja. Zu einem anderen sagt Jesus, den spricht er direkt an und sagt, du, komm,
Jens, folgt mir nach. Ja, will ich. Gar kein Problem. Aber gerade ist Opa gestorben und den muss ich noch begraben. Und dann sagt Jesus etwas, ich weiß nicht, wie es dir ging, wenn du mal die Bibel gelesen hast. Das ist so schwer zu verstehen. Jesus sagt, hey, lass doch die Toten begraben. Du komm und folge mir nach. Ja, sag mal, Jesus, hast du noch nicht mal das kleine Einmaleins von Höflichkeit gehört? Mein Opa ist tot, der muss ich doch dabei sein, wenn der jetzt zu Grabe getragen wird. Was will Jesus damit wirklich sagen? Jesus will sagen, wir haben so viele Nebenkriegsschauplätze. So viel, was uns wichtig ist. So viel, was in unserer Umwelt, in unserer Welt wichtig ist. Das muss ich doch noch tun. Lasst mich das anders ausdrücken. Wir haben oft so viele Nebenbeschäftigungen. Klar, wir wissen, dass wir als Christ unsere Hauptbeschäftigung ist, Christus zu folgen, ihm ähnlich zu werden, uns in sein Bild verwandeln zu lassen. Aber dann gibt's doch alles diese Nebenarbeiten. Viele von uns haben in unserer heutigen Zeit, einfach um über die Runden zu kommen, oft neben ihrer Hauptarbeit noch einen Nebenjob. Und dann hat man seine 8 Stunden und zieht die ab und kommt dann hinterher und macht noch irgendwo einen 450-Euro-Job. Und genau das spricht Jesus an, als er hier sagt, lass doch die Toten begraben. Wo ist dein Nebenjob? Was gibt es in deinem Leben, was gibt es in meinem Leben, wo du sagst, das muss ich noch machen? Hier muss ich noch was machen. Jesus Christus will radikale Nachfolge. Zu einem Petrus hat er gesagt, komm, folg mir nach. Und da steht nicht, dass Petrus gesagt hat, okay, Jesus, mache ich gerne, aber da ist noch das oder das. Sondern wir lesen von Petrus und von der Nachfolge, von Stund an folgte er ihm nach. Das heißt also, alles, was ich gerade in der Hand habe, lasse ich fallen. Und es gibt nur noch eins, Jesus Christus, ihm nachfolgen. Ja, sag mal, das ist doch weltfremd, Gerhard. Das geht doch nicht. Wir haben doch alle unsere Beschäftigungen. Wir haben doch alles das, was wir wollen. Jesus hat nie gesagt, ich möchte dir was wegnehmen. Jesus hat immer gesagt, ich möchte dich beschenken. Schaut mal, wenn ich ein Haus habe, dann kann das so ein Nebenkriegsschauplatz sein. In Häuser kann man unendlich viel Zeit stecken. Da gibt's was zu reparieren. Die Dachrinne muss sauber gemacht werden, die Türen müssen neu gestrichen werden und die Fenster. Und ehe ich mich versehe, habe ich so viel Zeit in mein Haus verloren. Sagt Jesus jetzt, du darfst kein Haus haben? Nee, sagt er nicht. Für Jesus kannst du 10 Häuser haben. Spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber Jesus sagt, setz die Prioritäten richtig. Lass die Toten ihre Toten begraben und du folge mir nach. Lass das, was wertlos ist, wertlos sein. Und stell's mir einfach zur Verfügung. Ein Haus, das geöffnet wird für einen Hauskreis, ist ein Haus, wo Jesus Christus hundertprozentig drinnen sein kann. Ein Haus, das ich benutze, um mich wohlzufühlen und meine Füße nach einem harten Job auszuruhen, gehört nicht 100% Jesus. Die Frage ist nicht, was machst du, sondern die Frage ist, wie viel darf Jesus in uns machen? Wo geht der Weg hin, den Jesus vorzeichnet? Ja, Jesus, ich weiß ja, dass du konkret bist, aber muss es wirklich so konkret sein? Jesus, darf ich nicht auch ein bisschen herrschen über das, was du mir gibst? Warum willst du eigentlich über alles herrschen? Ja, das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Jesus, warum sollst du über alles herrschen? Ganz einfach,
weil wir irgendwann mal gesagt haben, wir wollen dir nachfolgen. Und Nachfolge heißt 100%. Jesus. Jesus geht voran. Jesus macht die Spur.
Greif doch mal das Beispiel auf von den Pfadfindern im Schnee. Es hätte wenig Sinn gemacht, wenn einer vorne im Schweiße seines Angesichts die Spur gelegt hätte und wir anderen wären links und rechts von dieser Spur gegangen, oder? Das ist Christentum, das anstrengend wird. Christentum, wo wir kein Licht sind, wo wir kein Vorbild sind. Wir strengen uns alles an mit unseren Bemühungen und da gucken die Leute auf uns und sagen, also ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich auch so ein Christ sein möchte.
Dabei macht Jesus uns so leicht. Er sagt ganz einfach, folg mir. Und hat die Spur schon festgelegt. Und hat gesagt, alles was neben Jobs ist, lass doch mal auf die Seite. Lass das nicht das Wichtige in deinem Leben sein. Ich habe nicht gesagt, dass du es weglegen willst. Zum anderen sagte er nämlich, ja Jesus, ich will ja gerne mit dir gehen. Es ist der dritte Mann, den wir hier begegnen. Aber lass mich von meiner Familie Abschied nehmen. Und dann sagt Jesus zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, dasselbe. Ach, immer dieses Zurückschauen, immer dieses Vergleichen. Wisst ihr, es gibt drei Kategorien von Menschen. Das sind die einen, die leben in der Vergangenheit. Keine dieser Kategorien ist besser oder schlechter, sage ich mal vorweg. Aber die einen leben in der Vergangenheit. Und das war schon immer so. Das hat Opa schon so gemacht. Dann machen wir jetzt auch Veränderungen. Brauchen wir nicht. Alles gut, wie es ist. Wehe, da kommt Veränderung rein. So, dann gibt es Leute, die leben in der Zukunft. Das müssen wir aber nochmal besprechen. Hast du auch an alles gedacht? Wenn wir jetzt was vergessen haben, was passiert denn dann? Ja, die gibt's. Oh, es gibt Leute, die sind hundertprozentig in Planung. Wenn du dem was gibst zum Planen, kannst dich drauf verlassen. Das stimmt. Aber sie sind anstrengend, weil sie nicht leben, weil sie nur im Kopf alles durchgehen. Aber sind trotzdem wichtig für Planung. Und es gibt es Leute, die sind im Jetzt. Die sind auch anstrengend, weil die sagen manchmal, so, jetzt Butter bei die Fisch und los geht's. Jetzt packen wir den Stier bei den Hörnern. Keine Ausreden mehr. Vorwärts. Interessanterweise haben gerade diese Menschen oft eine natürliche Autorität und andere folgen ihnen. Wisst ihr, das sind so Menschen, wenn das Schiff stranden würde, einsame Insel, die würden sofort sagen, du machst das, du machst das, du machst das und alle würden ihnen folgen. Ja? Dabei zertrampeln sie aber oft viel Porzellan, weil sie anderen einfach nicht die Freiheit gestehen, anders zu sein. Jesus Christus war so einer, der gesagt hat, nimm das hier und jetzt. Wenn ich sage, wir gehen, dann möchte ich, dass wir gehen. Aber im Unterschied zu uns Menschen beachtet Jesus unsere Unterschiedlichkeit. Beachtet Jesus, dass es Menschen gibt, die mehr in der Vergangenheit beheimatet sind, die Erfahrungen brauchen. Beachtet Jesus, dass es Menschen gibt, die alles durchdenken müssen. Und er sagt nicht, übernimm du die Führung. Sondern er sagt einfach, folg mir nach. Folg mir nach. In deiner ganzen Unterschiedlichkeit. Ob du der Erste bist, der mir nachfolgt, oder der Letzte. Ob du zweifelst, ob meine Schritte groß genug sind oder nicht. Das ist nicht wichtig für mich. Ich werde dich nicht verurteilen, wenn du maulend hinter mir herläufst. Ich sage einfach, folg mir nach. Das ist das Schöne, wenn wir Nachfolger haben. Nun, wenn du irgendeinen Job hast, wo du leitest, hast du Nachfolger. Wenn wir Nachfolger haben, wie oft beschweren wir uns über unsere Nachfolger? Oh, der ist aber anstrengend.
Du hast schon wieder, der kommt gar nicht in die Strümpfe. Oder. Jesus sagt sowas nie. Jesus sagt nur, folg du mir nach. Manchmal glaube ich, Jesus kann zaubern. Denn während er sagt, folg du mir nach und eine Spur legt, entdecke ich, dass er plötzlich neben mir ist. Mich unterstützt und mich hält. Da ist er vor mir und zeigt mir den Weg und plötzlich ist er neben mir und sagt, darf ich dir die Hand geben? Ich merke gerade, du bist zu schwach. Würde dich gerne unterstützen. Würde gerne ein Stück mit dir gehen. Im schlimmsten Fall sagt er sogar, darf ich dich ein Stück tragen? In seinen Spuren, in seinen Weg trägt er uns. Was ist das für ein Gefühl, wenn wir so jemand nachfolgen können? Dann wird 100% Christsein plötzlich irgendwie entspannend. Und wir haben immer gedacht, 100% Christsein ist so anstrengend. Ich wusste gar nicht, dass es so leicht sein kann, Jesus. Gucken wir uns diese drei Männer noch einmal ganz genau an. Ich muss aufpassen, dass mir nicht die Zeit davon läuft. Jesus sieht Menschen, denen er begegnet, immer ins Herz. Er urteilt nie oberflächlich, er urteilt nie nach dem Aussehen, er guckt immer ins Herz. Ich finde dieses ganze entwicklungsmäßige Gleichmachende manchmal sehr, sehr anstrengend. Jeder muss gleich beachtet werden. Ich bin ja beruflich viel mit Leuten zusammen, die sich bewerben müssen, gibt Bewerbungstrainings und Bewerbungscoaches. Da muss ich leider manchmal sagen, hier auf diese Bewerbung darfst du noch nicht mal ein Bild draufkleben. Weil ich weiß, dass diese Firma dein Bild sowieso entfernen würde, weil er könnte vielleicht irgendjemand sagen, den habt ihr abgelehnt, der war nicht hübsch genug. Oder der war zu dick oder zu klein oder zu hässlich oder sonst was. Anstrengend. Wenn Jesus sagt, folg du mir nach, ist ihm egal, ob du viel Kraft oder wenig hast, ob du hübsch bist oder nicht ganz so zu den Hübschen gehört hast, ob du ein Muskelprotz bist oder ein ganz schmales Hemd. Jesus geht einfach vorweg und er schaut in unsere Herzen. Wenn Jesus zu dem Ersten sagt, schau mal, ich habe nichts, was ich dir bieten kann. Kein Fuchsbau, kein Nest, nichts. Dann spricht er damit ja etwas an und sagt, es geht nicht um Wohlstand. Ich kann dir nicht versprechen, dass du Wohlstand hast bei mir. Ich kann dir nicht die drei Häuser mehr versprechen. Aber ich kann dir eins versprechen, wenn du schon drei hast, dann nutze sie doch für mich. Jesus greift dir gerade beim ersten Beispiel sehr tief in das rein, was uns Sicherheit gibt. Was gibt uns denn Sicherheit? Ein dickes Bankkonto? Ein Haus? Ein netter Ehepartner, ein fester Job. Sind das Sachen, die uns Sicherheit geben? Eine gute Gemeinde, gibt uns das Sicherheit? Wir haben alle erlebt, dass solche Sicherheiten von heute auf morgen platzen können. Ich habe gerade in der letzten Woche jemand gecoacht, der noch vor 2 Monaten einen Job hatte, wo er 100.000 Euro im Jahr verdient hat. Dann wurde die Firma aufgekauft, zack, und er stand auf der Straße. Von 100.000 auf null, das geht schnell. Ich habe viele Frauen bei mir, die mir berichten, wie ihr Leben war, und viele davon sind einfach heute in Hartz IV, weil sie irgendwann mal ihren Partner verlassen haben oder weil ihr Partner sie verlassen hat. Ich möchte hier nicht um Schuld sprechen. Aber das geht so schnell. Auch eine Ehe ist keine Sicherheit, gerade heute nicht. Jesus spricht hier bei diesem Ersten die Sicherheiten an, die wir uns aufbauen. Ja, wir wissen ja, dass das Geld nicht alles ist, aber so ein bisschen auf der hohen Kante beruhigt. Ich entdecke mich da ja selbst. Ja, immer wieder. Ach, da mal eine Kleinigkeit und da. Hab gerade wieder mal probiert, ein Barktieren anzulegen. Mal sind sie gut gelaufen, mal nicht. Da entdecke ich auch, das kann dir keine Sicherheit geben. Das kann Spaß machen, ja. Aber Sicherheit gibt es nicht. Sicherheit ist, Jesus, ich verlasse mich auf dich. Auch wenn du sagst, ich kann dir die Versorgung nicht garantieren, dann verlasse ich mich trotzdem auf dich, dass du mich versorgst. An einer anderen Stelle sagt Jesus uns, hab ich dich wirklich jemals verlassen? Jesus fragt dich heute Morgen, in all deinen Sorgen, die du mitschleppst, hab ich dich jemals verlassen? Warst du wirklich jemals allein? Ich habe viel Höhen und Tiefen mitgemacht, aber eins weiß ich, in all dem war ich nie allein. Ich habe viele schlaflose Nächte gehabt, die erst aufgehört haben, als ich wieder nachgefolgt bin. Die haben nicht aufgehört, als ich, Ärmel, hoch, Sakko, aus. Die haben aufgehört, als ich wieder nachgefolgt bin. Jesus, was willst denn du? Was willst du mir damit sagen? Wie kann ich erfassen, was dahinter steckt, was du mit meinem Leben möchtest? Schauen wir uns den zweiten an, den Jesus anspricht. Manchmal denken wir ja so gering von uns und trauen uns ja gar nicht von uns aus auf Jesus zuzugehen und sagen, hier, ich will auch. Nein, das sind vornehm, zurückhaltend. Nein, ich doch nicht. Wenn wir es ganz tief betrachten, ist es falscher Stolz. Jesus hat jedem von uns Talente geschenkt. Jeden. Gibt es hier einen ohne Talent? Oh. Gibt kein ohne Talent hier? Für du hast eine begnadete Gemeinde. Ja, schau mal. Aber wie oft sind wir zurückhaltend, wollen unsere Talente gar nicht so ein, trauen uns nicht. Nein, das ist doch nicht gut genug. Irgendeiner hat uns mal gesagt, für Jesus nur das Beste. Stimmt ja auch. Aber wenn das Beste, das ich habe, so klein ist, dann ist das trotzdem das Beste. Auch wenn es so klein ist. Spielt das eine Rolle? Nee. Dann gebe ich dieses Kleine. Und das ist das Beste. Der Junge mit seinem bisschen Brot und bisschen Fisch gab alles. Es war das Beste, was er hatte. Die Oma im Tempel, die gerade noch 3 Cent in der Tasche hatte, wollte sie eigentlich noch beim McDonald's sich einen Burger von kaufen. Nee, gibt sie im Opferstock. Jesus sieht das und sagt, die hat mehr reingelegt als ihr alle. Das Beste, was sie hatte, hat sie reingelegt. Und Jesus, er kommt ja auf diesen zweiten vor und er sagt, folge du mir nach. Jesus hat zu uns allen gesagt, folge du mir nach. Zu jedem Einzelnen hat er irgendwann mal gesprochen, folge du mir nach. Ja, grundsätzlich sind wir ja dafür, Jesus. Aber du weißt ja, es gibt so viel zu tun. Und dann kam man die Nebenschauplätze. Wir haben Nachfolge oft verwechselt mit Vollzeitdienst für Jesus. Aber Jesus sagt das hier nicht. Jesus sagt, mach das, was dir im Moment solche Sorgen macht, diese Nebensächlichkeiten, einfach leg sie zur Seite und gib dich einfach voll mir hin. Was macht uns Sorgen? In dem Fall, wie Opa ins Grab kommt. Ja? Im anderen Fall, wie wir überleben sollen. Im dritten Fall, wie wir gesund werden sollen. Im vierten Fall, dass ich meinen Job nicht verliere. Dann mache ich ein paar Überstunden mehr. Ja? Und jeder hat so seine Nebenschauplätze, wo er meint, wenn er da richtig die Ärmel hochkrempelt, dann passiert nichts. Und Jesus sagt, was ich von dir möchte, ist, dass du nicht glaubst, in dir selbst ist Kraft. Sondern was ich von dir möchte, ist, dass du dich einfach bedingungslos mir anvertraust. Unser Ich kann nicht setzt ihn in Bewegung. Dann kommt der Augenblick, wo er vorweggeht und trotzdem auf unserer Seite ist. Ich weiß nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass dieser Mann Jesus trotzdem nachgefolgt ist. Die Bibel sagt uns nichts dazu. Ich kann mir auch vorstellen, dass der seinen Opa begraben hat. Ja? Aber die Wichtigkeit, die war jetzt richtig gerückt. Kurze Zeit später nimmt Jesus 70 von seinen Jüngern und sagt, kommt mal her, ihr lieben 70, ich möchte euch jetzt zwei und zwei raussenden. Warum sendet Jesus zu zweit raus? Weil er weiß, wie schwach wir manchmal alleine sind. Ja? Und dann sendet er sie raus und alle 70 kommen wieder und jubeln. Hey, hast du gemerkt, du, wir haben Kranke gesund gemacht und Dämonen sind ausgefahren und boah, ey. Und was macht Jesus? Freut er sich mit ihnen? Nee, freut sich nicht. Jesus weiß nämlich eins, wenn wir ihm nachfolgen, sind solche Dinge ganz normal. Und jetzt greift er etwas auf, das das Wichtigste von allem ist. Er sagt, freut euch nicht, dass diese normalen Dinge von eurem Leben passieren. Das wird so sein, wenn ihr mir nachfolgt. Ich habe euch rausgesandt, ihr seid gegangen. Das ist normal, das Zeichen und Wunder geschehen. Freut euch, sagt Jesus, vielmehr, dass euer Name im Himmel angeschrieben steht. Und da merken wir wieder, dieses 100% von Jesus, der ist 100% für uns. Der will uns nicht irgendetwas verkaufen. Nee, er sagt uns die Nebenwirkungen und dann sagt er, wenn du mir folgst, kannst du ganzen Nebenwirkungen getrost vergessen, dann hast du keine Kopfschmerzen mehr, weil ich kümmere mich dann um deine Kopfschmerzen. Das ist der Unterschied. Und dann haben wir den dritten. Ja, auch da, ich habe noch, ich muss noch, was soll ich da sagen? Wer seine Hand an den Pflug legt, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Schaut mal. Es gibt eine ganz krasse Geschichte in der Bibel, das ist die Geschichte von Lots Frau. Gott musste Gericht senden über eine chaotische Stadt, voller Sünde. Aber in Gottes Erbarmen hat er Gnade über Gnade aufgehäuft. Und als es wirklich keine Gnade mehr gab, weil da nur noch Gottlosigkeit war, hat er gesagt, und jetzt Lot. Zack, raus, raus. Ich muss diese Stadt bestrafen. Ich kann nicht mit Sünde leben. Gott kann nicht mit Sünde leben. Aber er sorgt dafür, dass uns Sünde nicht umbringt. Jesus Christus ist deswegen gekommen, dass uns Sünde nicht umbringt, sondern dass Sünde uns einen Weg bahnt raus aus einer Verdorbenheit. Und so ging auch Lot mit seiner Frau und seinen Kindern raus. Und so wie Jesus hier diesem dritten Mann sagt, blick dich nicht um. So hat Gott damals zu Lots Frau gesprochen, blick dich nicht um. Für das Volk Israel waren es die Knoblauchzehen und Fleischtöpfe in Ägypten. Mann, die waren Sklaven, die waren unterjocht. Die mussten doppelt so viel arbeiten, nur weil der Pharao es mal wollte. Die mussten ihr Korn nehmen und damit Ziegeln bauen.
statt was Besseres damit zu machen. Und dann führt Gott sie raus und sie blicken zurück und sehen, gab ja neben der Sklaverei auch noch Knoblauchzehen und Fleisch. War ja nicht so schlecht.
Immer, wenn wir versuchen, Jesus Christus aus unserer Kraft nachzufolgen, merken wir, wie anstrengend das wird. Und wenn wir uns anstrengen, wenn das Christenleben nicht leicht und frisch und fröhlich ist, dem Moment, wo ich mich anstrenge, blicke ich zurück. Ach, gab auch mal schönere Zeiten. Wenn ihr als Gemeinde zurückdenkt, gab es auch mal schönere Zeiten. Das Haus war voller, der Lobpreis war lebendiger, auch wenn wir heute mal wieder mit Gitarre gespielt haben. Aber ich erinnere mich noch, als ich bei euch das erste Mal hier reinkam. Boah, da ging die Post ab. Ich habe zu Hause zu meiner Frau gesagt, nachdem ich zum ersten Mal da war, du musst mitkommen. Das ist sowas von lebendig, die Gemeinde.
Es hat sich anders entwickelt. Was hilft es, wenn wir zurückblicken? Jesus sagt euch heute Morgen, folgt mir nach. Er sagt, blickt nicht zurück. Da waren Fleischtöpfe, ja. Da waren Knoblauchzehen, ja. Da war eine Stadt mit Geborgenheit, ja. Aber wenn ihr zurückblickt, erstarrt ihr. Jesus sagt, wer die Hand an den Pflug legt, der muss nach vorne gucken. Und jetzt gucken wir nach vorne. Und was liegt dann vor uns als Menschen, als Gemeinde? Liegt neues Land vor uns. Vor einem Pflug liegt immer neues Land, das umgebrochen werden muss. Und was passiert mit Land, das umgebrochen wird? Es wird fruchtbar. Hey, vergiss doch, was da hinten ist. Vor uns liegt fruchtbares Land. Vor uns liegt Land, das wir einnehmen können. Vor uns liegt Land, das uns ernähren wird, das uns Freude geben wird. Alles liegt vor uns. Schauen wir doch nicht zurück. Jesus sagt, schau nicht zurück. Folge du mir einfach nach. Die 100% Stelle in unserem Leben wird deutlich. Wenn wir Strukturen und Bindungen hinter uns lassen, dann bleibt es nicht aus. Wir stecken immer noch in unserer Haut. Wir werden immer noch Sehnsucht nach alten, vergangenen Zeiten haben. Aber die Erfrischung, die liegt in dem Neuen. Schau dir das tolle Beispiel vom Manna. Was ist mit dem Manna passiert, wenn sie es gesammelt haben? Gott hat sie ganz klar versorgt. Er sagt, gibt keine Zweifel. Jeden Morgen werde ich euch versorgen. Aber da waren die Zweifler. Da waren die Gerhards. Da waren die Pias. Da waren die Jens. Da waren die Guidos. Da waren die... Ach, Irmtraut, gehörst du auch dazu? Ja. Und wir sammeln. Wir sammeln unsere alten Erfahrungen und denken, damit können wir uns ernähren. Ich habe mal eine Predigtkassette gehört von einem Afrika-Missionar. Es war nicht Bonk, es war ein anderer. Aber mir fällt der Name nicht mehr ein. Der hat in seiner Gemeinde gesagt, ich möchte heute Zeugnisse haben. Was habt ihr gestern mit Gott erlebt? Und dann stand da eine Person auf und sagt, ich war letzte Woche tot und Gott hat mich lebendig gemacht. Du, hallo, was würden wir sagen? Halleluja. Wisst ihr, was der Prediger gesagt hat? Ich habe nicht gefragt, was ihr letzte Woche erlebt habt, gefragt, was ihr gestern erlebt habt. Das Frische. Das Frische. Was erlebe ich heute mit Jesus? Was ich gestern erlebt habe, war gestern gut. Hat mich gestern satt gemacht. Hat mich gestern ernährt. War das Manna von gestern. Ist aber das Zurückschauen mit der Hand am Pflug. Heute, heute Morgen, heute Mittag gibt Gott dir Neues, Frisches. Davon dürfen wir uns ernähren. Das von gestern, das ist gut, damit wir es aufschreiben können und unseren Kindern und Enkelkindern was zu erzählen haben, wie Gott versorgt. Aber die Kraft kommt von dem, was Gott uns heute gibt.
Ich fasse mich hier an meine eigene Nase. Wie oft lebe ich so, dass Gott gar keine Chance hat, mir heute was zu geben? Dabei bin ich so wie dieser Mann. Er sagt, ich folge dir nach. Und dann gebe ich Gott die Chance nicht, heute in meinem Leben Wunder zu tun. Weil ich wieder mal selbst geackert habe. Manchmal ist es besser, 5 Minuten zu beten, als 1 Stunde zu arbeiten. Es entspannt auch mehr. Ja? Ich fasse zusammen. Jesus sucht Leute, die sich ihm anvertrauen. Jesus sucht Leute und nennt von Anfang an alle Risiken und Nebenwirkungen. Er zeigt die Armut und das offene Haus. Er zeigt, dass Evangelisation eines der wichtigsten Dinge ist, die wir tun können. Ihm nachfolgen und dann passiert etwas in unserem Leben. Dann fangen Ströme lebendigen Wassers an, von uns zu fließen. Er zeigt uns aber auch auf, wie er uns als Menschen oder als Gemeinde beim Aufbruch hilft. Jesus möchte eine 100%ige Stelle bei uns. Er lädt uns heute ein zu einer Dienstbesprechung. Und an dieser Dienstbesprechung möchte er gerne mit dir ganz persönlich deine Arbeitsweise neu festlegen. Leg doch mal deine Nebenjobs weg. Konzentriere dich auf deine eigentliche Arbeit, ihm nachzufolgen. Jesus gibt uns zum Abschluss eine Zusage, die finden wir in Lukas 10, Vers 20. Und die heißt, es gibt eine Zukunft für euch. Freut euch drauf. Eure Namen sind bei mir schon registriert. Ich wünsche uns, dass wir nach vorne gehen. Ich wünsche uns, dass wir nicht mehr zweifeln. Ich wünsche uns mehr Glauben, alles wegzulassen, was Palast ist. Amen.